Bevor ich den Titel sage, musst du einfach jetzt für einen Moment dem Herrn vertrauen, dass ich heute Abend etwas predige, was du noch nicht vorher gehört hast, was ich nicht schon 20 Mal gepredigt habe. Du musst dem Herrn vertrauen, dass ich unter diesem Titel noch etwas Neues austeilen kann. Warum kann ich das? Weil der Herr mir unter diesem Titel immer wieder neue Botschaften gibt. Ich von mir bin sowieso schon am Ende. Aber der Herr gibt mir immer wieder neue Botschaften zu diesem simplen Thema, nicht aufgeben. Es ist so einfach und so simpel, nicht aufgeben. Und wisst ihr, in unserem Leben als Menschen, als Christen gibt es immer so eine Balance. Meistens ist es so, man darf nichts in diesem Sinne absolut nehmen. Man darf nicht sagen, okay, nicht aufgeben ist das Motto in meinem Leben. Und dann sitzt du in deinem brennenden Haus drin und sagst, ich gebe dieses Haus nicht auf. Ich werde keinen Schritt aus diesem Haus rausgehen. Ich gebe dieses Haus nicht auf. Ich bekenne, mir ist kalt. Und um dich rum brennt es überall. Und da muss man einfach sagen, das ist dumm. Es gibt Situationen, wo aufgeben der richtigere Weg ist. Ich würde es dann vielleicht eher loslassen bezeichnen. Meistens haben wir Menschen im Natürlichen so ein bisschen das Verhalten an uns, dass wir Dinge so weit übertreiben, dass sie grotesk werden. Dass wir uns nicht aus dem, was der Inhalt einer bestimmten Botschaft oder eines bestimmten Wortes ist, das rausnehmen, was uns wirklich vorwärts bringt. Vielleicht, weil die ein oder andere Veränderung wehtun würde oder unangenehm wäre. Aber es kann auch sein, dass wir einfach uns mit bestimmten Dingen nicht auseinandersetzen wollen oder sie wegdrücken oder vielleicht es gar nicht sehen, dass wir das nötig haben. Jedenfalls haben wir die Tendenz, Dinge dann zu übertreiben, damit wir uns dem entziehen können. Das ist der natürliche und fleischliche Mensch. Galater 2, Vers 20 sagt, ich lebe nicht mehr. Oder andersrum, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Es geht nicht nur nach dem, was ich natürlich tun möchte. Und das Richtige und das Gute ist, eine Balance zu finden zwischen, wann ist Zeit loszulassen, wann ist Zeit, eine Sache abzugeben, aufzugeben, dem Herrn zu überlassen, und wann ist Zeit zu sagen, ich gebe nicht auf, ich bleibe hier stehen, ich halte an dieser Sache fest. Und da braucht es eine Balance. Und die meisten Christen leben nicht in dieser Balance. Ich habe mir extra das schweizerdeutsche Wort für eine Wippe aufgeschrieben, Gigampfi. Ich weiß nicht, ob ich so perfekt, ich kann es nicht so perfekt aussprechen wie ihr, aber ihr wisst alle, was gemeint ist. So ein Ding, wo man sich draufsetzen kann, links und rechts jeweils einer, im Idealfall zwei Kinder in der gleichen Gewichts-, in einer ähnlichen Gewichtsgruppe, und dann kann man wunderbar hoch und runter. Aber es gibt auch die Situation, dass die Gewichter ungleich verteilt sind. Dann gibt's noch ein paar Tricks, wenn man das weiß, wenn sich der Schwerere ein bisschen weiter vorne hinsetzt und der Leichtere ein bisschen weiter hinten, dann funktioniert's auch noch einigermaßen. Aber man kann dann natürlich auch sein natürliches Gewicht ausnutzen, und um den anderen sozusagen am langen Arm verhungern lassen. Und ich habe das in meiner Kindheit relativ intensiv zu spüren gekriegt. Ich hatte ja zwei Brüder und mein älterer Bruder hat das eigentlich sehr gerne gemacht, weil ich war ein Fan vom Wippen. Ich war ein Fan, auf dieser Gigampfi oder Wippe zu sitzen und da hoch und runter zu springen. Vor allen Dingen, wenn man das mit Schwung gemacht hat, wenn der andere unten aufkam, dann ist man auf der anderen Seite oben so schön hochgesprungen. Und das fand ich immer toll. Und mein älterer Bruder, also ist 2 Jahre älter als ich gewesen, und ja, im Alter so zwischen, weiß ich, 7, 8, 9, da macht das auch gewichtsmäßig einiges aus. Außerdem war er ein bisschen besser drauf als ich. Ich war nur ein Strich in dem Alter. Und wir haben einen unserer Samstags-Nachmittags-Wanderausflüge mit der Familie gemacht und waren dann eben da auch unter anderem, kamen an dem Spielplatz vorbei und saßen also dann auf dieser Wippe. Und mein Bruder, ich weiß nicht warum, hatte wieder mal einen schlechten Tag. Jedenfalls setzte er sich ganz hinten hin, lehnt sich ein bisschen zurück und schaut zu mir hoch, grinst mich an, und ich habe gezappelt und versucht, mich schwer zu machen und möglichst stark zu sein, möglichst irgendwie das runterzudrücken, aber keine Chance. Und wisst ihr, so ist es, wenn du da auf der einen Seite um jeden Preis sagst, das ist es, nicht aufgeben, ich bekenne, bis mir die Lippen abfallen, ich bekenne, bis ich sehe, was ich habe, und nicht aufgeben. Ja, das ist so, wie wenn du da unten sitzt und und auf der anderen Seite, und du wirst nichts erreichen. Du bist nämlich auch auf der auf der anderen Seite sitzt und mit den Beinen strampelt wie verrückt und trotzdem nichts erreicht. Dann hat mein Bruder was gemacht, was man nicht machen sollte in so einer Situation. Er hat nämlich keine Lust mehr gehabt und ist einfach nach hinten abgestiegen, aber ohne mir Bescheid zu sagen. Und ich hatte, weil ich dachte, es dauert bestimmt wieder länger, meine Füße unter der Wippe verschränkt und habe die nicht mehr schnell genug vorgekriegt und sauste da mit einem Tempo runter und mit diesem Stahlteil, was da unten dran ist, was eigentlich auf diesen Reifen ist, also zwischen dem Stahlteil und dem Reifen klemmte dann mein Fuß. Und ich hatte dann 2-3 Wochen war ich dann zu Hause und hatte so geschient, konnte nicht in die Schule gehen, habe mich schrecklich gelangweilt. Genau das ist ein gutes Beispiel für das, was passiert, wenn du nur auf dem einen Extrem bleibst. Und es ist egal, welches Thema du nimmst. Du kannst jedes Thema nehmen, jedes Thema, über das wir predigen. Und du kannst es in ein Extrem ziehen. Und ich sage dir, was passiert? Es wird knallen und du wirst verletzt. Irgendwann wird es knallen und du wirst verletzt. Du kannst aber auch Ausgewogenheit reinbringen. Ich sage das deswegen, weil ich mich heute Abend mit dem Nicht-Aufgeben beschäftigen werde. Und vielleicht in irgendeiner anderen Predigt werden wir uns damit beschäftigen, dass man Dinge loslassen muss. Dass man Dinge in Gottes Hand geben muss. Aber heute Abend geht es um diesen Teil des Nicht-Aufgebens. Eine Balance zu finden, ist ein Zeichen davon, dass man erwachsen wird. Wenn du Ausgewogenheit hast, dann ist das ein Zeichen dafür, dass du erwachsen wirst. Du übernimmst Verantwortung. Du wirst dir bewusst, was bedeuten die Worte? Und was bedeuten die Worte für mich? Du legst nicht mehr so viel Wert darauf, wie sagt jemand was. Es ist nicht mehr so entscheidend, wer hat gepredigt. Es ist nicht mehr so entscheidend, wie hat die Person gepredigt. Habe ich mindestens 5-mal gelacht? Habe ich genügend Spaß gehabt dabei? Waren genügend Bibelstellen drin? Waren auch meine Lieblingsbibelstellen drin? Sondern es geht darum, was ist der Inhalt des Wortes? Was möchte der Herr heute zu meinem Herzen reden? Es gibt auch andere Dinge, die dich blockieren, das Wort Gottes zu empfangen. Und diese ganze Serie ist ja sehr, sehr praktisch. Und darum dachte ich, werde heute Abend auch ein bisschen mehr noch praktisch. In vielen Gemeinden, und ich erlebe das immer wieder, ich lese es in Büchern und ich erlebe immer wieder auch die Bestätigung von anderen Gemeinden. Wisst ihr, wie der Teufel in vielen Gemeinden die Leute am meisten berauben kann? Es ist ganz einfach. Er erzählt ihnen Lügen und Halbwahrheiten über Pastoren und Leiter. Was passiert? Wenn du ein schlechtes Bild von deinem Pastor hast oder von seiner Frau oder von dem Leiter der Dienstgruppe, in der du mitarbeitest oder vom Lobpreisleiter oder vom Leiter der Cafeteria oder vom Kinderdienstleiter, dann kannst du nicht wirklich empfangen. Dann kannst du nicht wirklich Hilfe annehmen. Dann kannst du nicht wirklich das bekommen, was Gott dir durch ihn geben möchte. Und dann sitzt du in deinem Gebetskämmerchen und sagst, Herr, ich brauche eine Offenbarung, bitte gib mir eine Offenbarung. Und der Heilige Geist sagt zu dir, geh zu deinem Pastor oder wenn du eine Frau bist, geh zur Frau vom Pastor oder meinetwegen geh zur Susan, die ja bei uns in der Gemeinde auch so Seelsorgeberatungsdienste übernommen hat. Und dann fallen dir alle die ganzen Vorurteile. Ja, aber die Susan, oh nein, ich habe schon mal mit ihr geredet und dann war die so gestresst und dann hatte die nur 5 Minuten Zeit und dann musste sie mir am Telefon sagen, du, ich kann jetzt nicht mehr reden und so weiter. Ja, und von der Pastorenfrau wollen wir gar nicht reden, was ich da wieder gehört habe. Ich kann mich erinnern, einmal habe ich jemanden vorgeschwärmt von einer meiner Lieblingspredigerinnen aus Amerika. Und dann hat diese andere Frau zu mir gesagt, ja, aber weißt du, die lässt sich schon seit Jahren liften. Und weißt du, was ich gedacht habe? Das habe ich nicht gesagt. Du kannst nicht immer alles sagen, was du denkst. Das gehört auch zum Erwachsensein. Weißt du, was ich gedacht habe? Es ist mir egal, wenn die Frau sich die Nasenflügel hinter die Ohren hängt. Solange sie so gesalbt predigt und ich so gesegnet bin von den Predigten, die ich höre und von jedem Wort, was die Frau sagt, ist mir das völlig egal, was sie sich färbt oder was sich jemand liften lässt. Und wisst ihr, wir lassen uns viel zu schnell und viel zu intensiv abziehen vom Teufel durch Kleinigkeiten. Und dann kommt die nächste Geschichte. Oh, bei der Person würde ich vorsichtig sein. Weißt du, da habe ich mal gehört, da war mal jemand und die hat auch mit der geredet. Und dann, oh, hat sie eins aufs, oh nein, das würde ich gar nicht. Und dann gab es noch die andere Geschichte, weißt du, und da sind Leute aus der Gemeinde rausgegangen, weil der Pastor denen das und das gesagt hat. Darf ich mal was fragen? Warst du dabei, als der Pastor mit den Leuten geredet hat? Warst du dabei, als bestimmte Situationen geschehen sind oder wie das zustande gekommen ist? Und der Teufel nimmt das und beraubt dich. Wenn ich es mal ganz nüchtern und sachlich betrachte, müsste ich eigentlich sagen, selber schuld. Würdest du mir glauben, wenn ich dir erzählen würde, ja, weißt du, in der Mikro kostet jetzt das Brot nicht mehr 2 oder 3 Franken, sondern es kostet jetzt zwischen 20 und 30 Franken. Ich würde nicht mehr in der Mikro Brot kaufen gehen. Ich würde lieber zum Bäck gehen. Dann würdest du zu irgendeinem Bäcker gehen, würdest für 5, 6 Franken denselben Topf kaufen, den du für, weiß ich, 2,80 oder 3 Franken in der Mikro kaufst, nur weil ich das gesagt habe. Warum machen wir diesen Unterschied zwischen geistlichen Dingen oder im geistlichen Bereich oder in der Gemeinde und in unserem Alltagsleben machen wir das? In unserem Alltagsleben tun wir die Dinge auf die richtige Art und Weise. Da schalten wir unseren Verstand ein und sagen, ja, das möchte ich erstmal selber sehen. Und 90% von dem, was Geschwätz ist, was übertrieben und negativ geredet ist, ist ganz einfach zu erklären. Nummer 1, es sind immer Personen, die sehr verletzt sind, die so reden und nicht bereit sind, sich von Gott Hilfe zu holen. Wenn ein Schwerverletzter rumläuft, und ich rede jetzt wieder im Natürlichen, stell dir vor, da läuft auf der Straße ein Mann und er hat hier oben eine riesige Platzwunde und da blutet's raus. Und er kommt zu dir gerannt und will dir irgendwas erzählen über irgendeinen, der irgendwo einen Hammer genommen hat und auf ihn eingeschlagen hat. Was würdest du machen? Du würdest sagen, Junge, komm, ich bring dich erstmal ins Kantonsspital. Du brauchst erstmal ein Pflaster und nachher können wir drüber reden. Und dann rufe ich noch die Polizei an und die nehmen dann zu Protokoll, was du zu sagen hast. Und wisst ihr, was viele Christen machen? Wisst ihr, wie viele Christen rumlaufen? Die sind gar nicht gerade eben oder vor einer Stunde vom Hammer geschlagen worden, sondern die laufen mit alten, jahrelangen, verkrusteten Verletzungen rum und wollen jedem erzählen, wie das passiert ist und wo sie sich dort in den Finger geschnitten haben und wie da einer im Kindergarten einen Stein geworfen hat. Und jetzt sieht man immer noch den Grind und wisst ihr warum? Weil sie immer wieder kratzen, damit es wieder blutet. Und immer wieder zeigen, man, guck mal hier was und dann reißen sie das Pflaster wieder ab. Es klingt jetzt so lustig. Aber ich möchte es euch plastisch vor Augen führen. Und wem schadet die Person, die immer wieder das Pflaster abreißt und immer wieder die Wunde aufkratzt? Wer hat die Schmerzen? Die Person, die es ihr zugefügt hat? Wer hat die Schmerzen? Das Auto, das sie angefahren hat? Wer hat die Schmerzen? Nur du selbst. Und das passiert, wenn bestimmte alte Geschichten immer wieder und immer wieder und immer wieder aufgewärmt werden. Und ein Teil von Erwachsenwerden ist, dass du wie ein Erwachsener auch mit Verletzungen umgehst. Natürlich werden wir verletzt werden. Wo Gruppen von Menschen aufeinandertreten, aufeinanderkommen, wird es immer Verletzte geben. Das ist normal. Jeder denkt von sich selber, hey, ich bin doch freundlich, ich bin doch nett, ich bin doch höflich. Und trotzdem, ich werde mindestens 5 Leute finden, wenn du länger als ein halbes Jahr in der Gemeinde bist, die du schon verletzt hast. Und du kannst mir sicher auf Anhieb mindestens 5 Leute nennen, die dich verletzt haben. Und wisst ihr was? Das ist normal. Das ist etwas Normales, wo Menschen in einer gefallenen Schöpfung, in einer gefallenen Welt, auf dem Level von Herrlichkeit, auf dem niedrigen, wenig über dem Minimum liegenden Level von Herrlichkeit, was wir momentan in unserem Land haben, wo Menschen in dieser Art und Weise zusammenkommen, passieren Verletzungen. Und der größte Fehler ist, wenn du anfängst, diese Verletzungen zu kultivieren. Und das würde jetzt alles in dem Bereich Loslassen gehen, ganz nebenbei. Diese ganzen alten Geschichten, lass es los. Das Beste, und das wird mir jede Krankenschwester, Dodo und Miriam und so weiter bestätigen, das Beste, was du tun kannst, wenn du eine Wunde verbunden hast, wenn du sie erst versorgt hast. Das Beste, was du tun kannst, ist einfach mal eine Zeit lang ruhen lassen. Einfach mal ruhen lassen. Einfach nicht wieder das Pflaster ständig abreißen und jedem wieder zeigen. Weil jedes Mal, wenn du das Pflaster abreißt, reißt du auch die Haut, die sich vielleicht gerade neu und fein drüber bildet, mit ab. Jedes Mal besteht die Gefahr, und das passiert, dass neuer Schmutz wieder reinkommt in die Wunde. Und dann besteht die Gefahr, dass andere durch ihre Kommentare in deiner Wunde wie mit einem Finger drin rumbohren. Jetzt stell dir das mal vor. Stell dir mal das Bild vor. Und das verletzt dich noch mehr. Und woher kommt das alles? Nur durch Gerede. Jemand hat gesagt, dass jemand gesagt hat. Und weil wir nicht bereit sind, dem Wort Gottes mehr zu vertrauen und das zu tun, was wir aus dem Wort kennen. Da steige ich gleich ein, mein erster Bibelvers. Philipper 3. Ich fange mal im Vers 13 an. Brüder, ich denke von mir selbst nicht, es ergriffen zu haben. Es geht darum, alles verstanden zu haben, was das Evangelium sagt, wie das mit der Auferstehung der Toten ist, wie Jesus das alles gemacht hat, all die Weisheiten Gottes. Ich denke von mir selbst, dass ich das schon alles kapiert habe. Aber es gibt etwas, was ich tue. Ich vergesse, was hinter mir ist. Ich vergesse mal für einen Moment, für einen längeren, größeren Moment, all die Verletzungen. Ich vergesse mal all die Geschichten, die ich gehört habe über Pastor Manfred und noch schlimmer über Pastorin Katharina, was die schon alles zu Leuten gesagt hat und was den Leuten alles und wie schlimm. Ich vergesse das für einen Moment. Und ich strecke mich aus nach dem, was vorne ist, nach der Predigt, nach dem Wort Gottes, dass der Heilige Geist durch Sie oder durch Pastor Manfred in dem Gottesdienst jetzt gerade zu mir reden will. Und ich jage auf das Ziel zu. Was ist das Ziel? Meine Berufung, das, wo Gott mich hinhaben möchte. Das, was Gott für mein Leben geplant hat. Ich formuliere es mal anders. Was ist meine Berufung? Das, was mein Leben reich und ausgefüllt und erfolgreich und schön und spannend und interessant macht. Wir müssen mal den Begriff Berufung mit ein paar anderen Adjektiven verbinden, ein bisschen einen anderen Inhalt geben. Deine Berufung ist das, was perfekt zu deinem Wesen passt. Deine Berufung ist wie das äußerliche, von Umständen und Ereignissen zusammengesetzte Gegenstück zu deinem Charakter und deiner Persönlichkeit und deinen Neigungen und deinen Wünschen und deinen Sehnsüchten und deinen Gaben und Befähigungen. Es passt perfekt drauf. Wie bei den Legos. Auf der einen Seite sind die Löcher und auf der anderen Seite sind diese Noppen, dass man es ineinander stecken kann. Und wenn die nicht genau zusammenpassen, und bei der Vielfalt, die es da gibt, gibt es das, dann geht das eben nicht. Und genauso ist das mit dir und deiner Berufung. Genauso ist das mit dir und dem Plan, den Gott für dein Leben hat. Gott hat dich auf eine bestimmte Art und Weise geschaffen. Vielleicht hast du dich schon mal gefragt, warum bin ich so, wie ich bin? Warum bin ich nicht so wie die Dodo? Oder warum bin ich nicht so wie Pastor Manfred? Dann wäre ich perfekt. Ich kann dir genau sagen, warum du nicht so bist. Weil du nicht den Platz hast und einnehmen sollst, den Pastor Manfred einnimmt. Und weißt du was? Wenn du ihn ganz genau kennen könntest, wenn es die Möglichkeit gäbe, für einen kurzen Moment in ihn, in sein Inneres reinzugehen. Weißt du, was du feststellen würdest? Du würdest feststellen, da ist genauso ein Mensch drin, der Berufung Christi nachjagt, wie in deinem Inneren. Da ist nicht perfekt drin. Das gibt es nämlich nicht. So wie du bist, so ist es gut und so ist es richtig. Du musst nur die guten Sachen rausbringen, die in dir sind. Du musst das, was in dir ist, das Gute, nehmen und herausbringen. Das ist ein Punkt, wo du niemals aufgeben solltest. Du solltest niemals aufgeben, an dem zu arbeiten, dich positiv, erfolgreich, strahlend, überwindend zu sehen. Ich frage dich einfach mal, mach mal für einen ganz kleinen Moment die Augen zu. Und jetzt sieh dich selbst vor dir. Stell dir vor, du schaust es in den Spiegel. Du musst jetzt nicht antworten, aber was siehst du? Siehst du einen Überwinder? Siehst du jemanden, der mitten im Plan, im Willen Gottes ist? Siehst du jemanden, von dem du sagst, wow, es ist schön, diese Person zu sein? Freust du dich, wenn du in den Spiegel guckst, dass ich das sein darf? Freust du dich, wenn du dein Leben anschaust, dass ich das sein darf? Es ist witzig, die Ursi hat vorhin gerade das Interessanteste zu mir gesagt. Sie war heute bei uns und hat mir mit dem Garten geholfen und ich bin so dankbar. Und sie hat dann gesagt, sie hat so ein bisschen mitgekriegt, es war ein sehr bewegter Tag heute bei mir und hat dann gesagt, ach, ich möchte lieber nicht Pastorin sein. Und soll ich euch mal sagen, was ich gedacht habe? Ich bin so froh, dass die Ursi da war. Ich möchte lieber nicht den Garten machen müssen. Versteht ihr, das ist, wie wir verschieden sind. Und die Ursi kann in den Spiegel gucken und sagen, danke Herr, dass ich so bin, wie ich bin und ich mache so gerne den Garten. Man sieht, wie gern sie das macht. Einem tollen Ergebnis. Und ich bin zutiefst dankbar dafür. Und ich schaue in den Spiegel und ich sage euch, ich habe das schönste Leben, was ich jemals haben könnte. Ich kann mir nicht vorstellen, es gibt schon einzelne Dinge, wo ich sage, das und das, an dem arbeite ich noch und da könnten Dinge noch schöner sein. Aber ich möchte nirgends anders sein, als mitten in diesem Lauf, in dem ich jetzt gerade bin. Natürlich schwitzt man manchmal, natürlich tun einem manchmal die Gelenke weh, die Knochen weh, hat man manchmal Muskelkater. Das ist normal, wenn man läuft. Das ist völlig normal. Aber wenn man steht, tun einem zwar die Gelenke und die Muskeln nicht weh, aber man erlebt auch nichts. Wenn du läufst, erlebst du Dinge. Ja, soll ich euch die letzte erzählen, wann ich das letzte Mal vor meinen Augen die Gunst des Herrn sehen konnte? Es ist gerade 24 Stunden her, ein bisschen mehr als 24 Stunden ist es gerade her, gestern Nachmittag. Durfte ich wieder in einer Art und Weise die Gunst des Herrn erleben. Und es ging nicht mal um mich. Weißt du, am besten sind die Dinge, wo es gar nicht um dich geht. Wir waren bei der Schuleröffnungsfeier vom Jeremy in Singen, eben da im Gymnasium. Und wir haben ja jetzt kurzfristig noch eine Familie kennengelernt aus Sieblingen, wo der Junge eben auch in die Schule mitgeht. Und dann haben wir, eben weil wir Eltern das wussten, haben wir in den Sommerferien die Jungs untereinander abgemacht, und dass sie sich schon mal kennenlernen. Und sie haben sich total gefreut. Und bei der Anmeldung hatte ich einfach angegeben, ja, wenn es andere Kinder aus der Schweiz gibt, fände ich das schön. Man konnte angeben, dass die zusammen in eine Klasse kommen. Also man konnte ein, zwei Namen angeben von Kindern. Ich habe gesagt, ich weiß noch keine Namen, aber ich kann schon mal angeben, wenn es andere Kinder aus der Schweiz, aus Schaffhausen hat, wäre es schön, wenn sie zusammenkommen würden. Und dann wurden in dieser Feier die Klassen, die Namen aufgerufen. Und es sind 5. Klassen, es ist eine große Schule, viele Klassen. Und in der 2. Klasse, die aufgerufen wurde, wurde der andere Junge aufgerufen. Und auf einmal waren sie schon beim Buchstaben S, ging eben alphabetisch die Nachnamen. Und dann saß neben der Mutter von dem anderen Jungen, tippte sie mich auf einmal an und sagte, er ist aber schon vorbei. Und dann, ich habe noch aufmerksamer zugehört. Und die Kinder mussten dann nach vorne kommen. Und dann sah ich ihren Sohn dastehen, völlig in sich zusammengefallen, völlig enttäuscht. Und dann ging die Klasse weg. Und dann wurden die nächsten Schüler aufgerufen. Dann war der Jeremy dabei. Es wurde schon wieder feucht in seinem Gesicht und ich dachte, oh nein, das ist jetzt nicht wirklich ein guter Start. Und dann habe ich gedacht, Herr, irgendwas müssen wir da noch tun. Wir hatten sie ihnen eigentlich fast so gut wie zugesagt, dass sie in eine Klasse kommen. Und ich weiß nicht, wenn du schon mal mit Schulbehörden hier in der Schweiz zu tun gehabt hast, dann ist es eine große Herausforderung, nicht aufzugeben, dass deine Verheißung ist. Und alle meine Kinder werden von dem Herrn gelehrt sein. Und der Friede meiner Kinder wird groß sein. Und es ist kein Frieden, wenn der einzige Junge, den er kennt, nicht in der gleichen Klasse ist. Weder in der einen Familie noch in der anderen Familie. Aber der Frieden meiner Kinder soll groß sein. Das ist die Verheißung. Dazu kam noch, dass der Lehrer, den der Jeremy zugeteilt bekam, der war, wo wir beide unabhängig voneinander, als die 5 Klassenlehrer vorgestellt wurden, gedacht haben, bitte nicht zu dem. Wisst ihr, manchmal haben Menschen eine bestimmte Ausstrahlung und unser Geist gibt uns da auch Informationen. Und ich habe gesagt, Herr, ich habe für gute Lehrer gebetet. Und dann haben wir uns beraten und mit der anderen Mutter hinterher, als die zu Ende war, die Kinder gingen dann in ihre Klassen, für die Eltern gab es noch Kaffee und Kuchen und die Kinder hatten so eine Kennenlernstunde und haben die ersten Informationen bekommen. Und dann habe ich gesagt, wir gehen jetzt einfach mal hin zu dieser Lehrerin oder zu dieser stellvertretenden Direktorin und fragen, ob man da nicht noch irgendwas machen kann. Wir sind schon ab und zu mal mit der Schulbehörde in Schaffhausen in Auseinandersetzung gewesen. Und ich gebe es ganz ehrlich zu, der riesengroße Glauben war nicht da, vom Gefühl her. Aber ich habe gedacht, irgendwas muss ich hier tun. Irgendwas muss ich hier tun, weil so ist der Friede unserer Kinder nicht groß. Also sind wir hingegangen. Und ich weiß nicht, ob du schon jemals in deinem Leben versucht hast, eine Tür, eine offene, eine angelehnte Tür mit voller Kraft einzustoßen. Da gibt es zumindest einen Moment, wo du sehr überrascht bist. Also wir haben die Sekretärin angesprochen und sie hat uns dann an die stellvertretende Schulleiterin weiterverwiesen. Und wir gingen dann dort ins Büro und dann hat sie sich im Computer die Namen rausgesucht, hat sich die Klassengrößen angeguckt und hat zu uns gesagt, wäre das für Sie in Ordnung, wenn der Jeremy in die andere Klasse gehen würde und nicht umgekehrt? Ihr habt im Hinterkopf noch die Lehrer. Und dann haben wir gesagt, ja, natürlich wäre das für uns in Ordnung. Innerhalb von 2 Minuten und ein paar Mausklicken waren die Namen verschoben. Und dann ist die stellvertretende Direktorin, sie hatte nochmal ein kurzes Gespräch mit jemand und dann ist sie in die Klasse gegangen und hat den Jeremy rausgeholt und hat ihn gleich, das Ganze ging vielleicht innerhalb von 1/4 Stunde, würde ich schätzen, vonstatten. Ist sie hin, hat ihn in die andere Klasse gebracht und sie sagte uns dann hinterher, sie hatte dann 2 strahlende Kinder vor sich. Weißt du, das ist Gunst vom Herrn, für das bete ich tagtäglich für meine Kinder. Manchmal weiß man nicht, wie viel Anlauf man nehmen muss, wie fest die Tür zu ist. Manchmal ist man überrascht, wenn die Tür dann nur angelehnt ist. Aber preis dem Herrn. unsere Kraft wird ja auch immer größer, wenn wir für Dinge einstehen. Und wir müssen viel mehr erwarten, dass das, wofür wir beten, passiert. Das ist auch ein Ding von nicht aufgeben. Du solltest niemals aufgeben, an dem zu arbeiten, was deine Verheißungen sind, was Gott dir gesagt hat. Dazu musst du aber die Verheißungen studieren. Es sind immer noch, eines aber tue ich. Ich jage auf das Ziel zu. Ich gebe dir heute Abend einfach ein paar Fragen mit. Die kannst du dir aufschreiben. Oder du kaufst dir die CD, das ist auch gut. Und dann kannst du sie zu Hause aufschreiben. Und dann solltest du die durchgehen, solltest regelmäßig immer wieder dich damit auseinandersetzen. Jagst du jeden Tag momentan auf dein Ziel zu? Bist du in dem Lauf deines Lebens? Oder hast du das Gefühl, du bist immer noch eigentlich in der Schlange derer, die warten, ob sie irgendwann auch mal laufen dürfen? Gott hat für niemand geplant, sein Leben lang zu warten. Es gibt manchmal Zeiten, wo der Herr sagt, hör zu, du läufst noch nicht am Start bei den Großen mit, du trainierst noch im Kinderstadion mit. Manchmal sagt der Herr, okay, du läufst mal erstmal noch da, wo der weiche Boden ist, damit du, wenn du hinfällst, nicht so schwerwiegende Verletzungen hast. Das kann gut sein, dass du noch nicht in dem Lauf bist, wo die Großen sind, wo das Tempo ein bisschen höher ist. Aber du solltest schon von dem Moment an, wo du von neuem geboren bist, in einem Lauf sein. Woran merkst du das? Was passiert, wenn du läufst? Was passiert, wenn du kontinuierlich läufst? Die Landschaft um dich herum sollte sich verändern. Die geistliche Landschaft um dich herum sollte sich verändern. Schrittweise, nicht, wenn ich zum Beispiel bei uns rauslaufe. Eine ganze Weile lang sehe ich nur Felder, 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 Felder. Aber plötzlich ist auf einmal Wald da. Und wenn ich dann weiterlaufe, dann kommt Wald, 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 Wald. Aber relativ plötzlich hört der Wald auf. Und da kommt dann Büsing irgendwo. Also wieder Ortschaft. Und du solltest in diesem Lauf sein. Du solltest dir bewusst sein, auch wenn du vielleicht schon eine Zeit lang dieselbe Landschaft siehst, aber wenn du zurückschaust, die Landschaft sollte sich geändert haben. Du solltest nicht ständig durch die gleichen Probleme laufen. Natürlich wird man immer mal wieder mit Ablehnung zu tun haben, aber du solltest mal dieses Grundding von Ablehnung aus deinem Leben rausgeschmissen haben und klargemacht haben, ich bin angenommen in dem Geliebten und egal, was Eltern, Lehrer, Freunde, Geschwister oder irgendwer über mir und meinem Leben ausgesprochen hat, ich bin angenommen, ich bin versöhnt, ich bin ein Kind Gottes. Mein Vater ist der allmächtige Gott und er ist mit mir. Er ist auf meiner Seite. Er ist der, der meine Rechnung bezahlt. Er ist der, der mir hilft, wenn ich stolpere und falle. Er ist der, der immer für mich da ist. Und dann läufst du weiter. Vielleicht läufst du eine ganze Zeit lang, das ist das Feld, vielleicht läufst du eine ganze Zeit lang nur mit dieser Verheißung. Ich bin angenommen. Ich bin angenommen. Ich habe ein Recht darauf, zu fühlen und zu wissen und zu spüren und zu atmen und zu denken und zu verstehen, dass ich Kind Gottes bin, dass ich ihm gehöre und dass er zu mir gehört, dass ich sein bin und er ist mein, dass mein Nachname jetzt Christus ist, dass ich zu seiner Familie gehöre, dass ich die Salbung auf mir habe, weil das bedeutet ja eigentlich, dass ich zu ihm gehöre, dass ich jederzeit bei ihm bin, dass er mein Hirte ist, jederzeit. Und weißt du was? Wenn du durch so ein Feld läufst die ganze Zeit und du läufst und du läufst und du läufst und du läufst, irgendwann passiert ein Moment, da musst du dich nicht mehr dran erinnern, weiterlaufen, weiterlaufen. Am Anfang musst du dich ermutigen und komm, weiter, bis dahin noch, das nächste Stück noch und noch ein Stück und noch ein Stück. Und mit der Zeit gewöhnst du dich dran, es ist normal zu laufen und plötzlich kommt der Wald. Und nach dem Ding mit der Ablehnung kommt der Wald und das ist vielleicht, weiß ich, die Minderwertigkeit. Du denkst, oh, immer trifft es mich, immer versage ich, ich bin nichts wert, ich kann das nicht. Oder Unfähigkeitsgedanken. So, und dann läufst du durch den Wald. Du weißt, ich bin angenommen, ich bin Kind Gottes, das ist fest in dir drin. Und dann kommt, Halleluja, alles vermag ich durch den, der mich stark macht. Ich bin ein tüchtiger Diener des neuen Bundes. Ich bin fähig, ich bin fähig, ich bin fähig. Und du hörst auch nicht auf, egal wie viel Versagen und Unfähigkeit du in deinem Leben siehst. Und das Erste, was du machst, ist, bestimmte Dinge aus deinem Vokabular zu streichen. Solche Dinge wie, ich wieder. Oder, wieso bin ich so ein Versager? Alle sämtliche Beschimpfungen und negativen Dinge, die du jemand nicht sofort ins Gesicht sagen würdest, solltest du auch nicht zu dir sagen. Du solltest mit dir so höflich umgehen, wie du mit dem am höchst geschätzten Menschen umgehst, den du kennst. Für die einen ist das der Chef, für andere ist das, weiß ich, der Ehepartner. Aber es ist nicht immer so, deswegen sage ich, der Mensch, den du am meisten schätzt und in dessen Augen du gut dastehen möchtest, so höflich und so freundlich, wie du zu dem bist. So solltest du mit dir selber umgehen. Und erst wenn du das tust, wirst du auch mit anderen so umgehen können. Liebe dich selbst und halte das fest. Auch da, gib nicht auf, gib nicht auf. Und soll ich dir was sagen? Ich versage immer noch. Ich setze immer noch Dinge in den Sand. Ich vermassel immer noch Dinge. Es gibt immer noch Tage, wo ich denke, oh oh. Aber wisst ihr, was ich mache? Dann kommt wieder das Loslassen. Ich halte fest, dass ich fähig bin, die richtigen Sachen festhalten. Und ich lasse los. Lass das dahin gehen, was eh dahin geht, was eh Versagen war. Du musst es nicht festhalten, indem du es noch 10 Leuten erzählst, indem du noch heimgehst und erzählst. Ich kann mich erinnern, als ich auf der Jüngerschaftsschule war, da war ich ungefähr so 1,5 Jahre gläubig. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie hat eine Freundin von mir und ich, wir hatten immer die Macke, uns zu erzählen, was mir wieder Peinliches passiert ist. Ich kann euch sagen, mir sind peinliche Sachen laufende Meter passiert. Also ich weiß nicht, ob ich schon mal erzählt habe, nur mal ein Beispiel, dass ihr wisst, von was ich rede. Wir waren auf einem Ausflug und haben uns das war nicht auf der Schule vorher mal schon, haben uns eine Einrichtung angeschaut mit Behinderten, die eben so Reißverschlüsse zusammengesetzt haben und so weiter. Und wir durften da auch Fragen stellen. Und ich meinte, ich muss jetzt eine ganz kluge Frage stellen und frage da also, ja, wieso gibt's eigentlich, es waren geistig behinderte Männer und Jungs und Männer, wieso gibt's eigentlich manche geistig Behinderte, bei denen man eigentlich gar nicht sieht, dass sie behindert sind? Wie zum Beispiel der junge Mann da drüben, sagt der Heimleiter zu mir, das ist unser Praktikant. Also aus der Reihe, was mir wieder Peinliches passiert ist. Und soll ich euch was sagen? Seit ich aufgehört habe, das ständig auszusprechen, was mir alles Peinliches passiert ist, seit ich aufgehört habe, mir comic-mäßig im Kopf vorzustellen, was mir alles passieren könnte. Und leider habe ich diese Fähigkeit. Ich sehe manchmal Dinge in Comics vor mir ablaufen. Ich sage euch, ich könnte euch manchmal Geschichten erzählen. Ich sehe schon vor mir, wie es schief geht. Und seit ich aufgehört habe, mir diese Bilder anzuschauen und mich entschieden habe, ich schaue mir andere Comics an. Ich schaue mir an, wie Katharina heil durchkommt. Ich schaue mir an, wie sie nicht mehr peinlich auffällt. Ich schaue mir an, wie sie sich anständig benimmt und nicht daneben benimmt. Ich schaue mir an, wie sie wirklich intelligente Fragen stellt. Seitdem hat sich wirklich etwas verändert. Es gibt immer noch mal so eine Situation. Ich meine, das Leben ist voll von Fettnäpfern. Aber wisst ihr was? Ich steige nicht mehr von Topf zu Topf. Und wenn du jemand bist, der von Topf zu Topf steigt, ihr könnt euch das Bild vielleicht vorstellen, ja? Schwapp, schwapp, platsch, platsch. Wenn du so jemand bist, dann hast du heute Abend die Möglichkeit, dein Bekenntnis zu ändern. Dann solltest du nicht aufgeben zu bekennen, ich bin ein tüchtiger, ein fähiger Diener des neuen Bundes. Niemand ist dazu verurteilt, zu versagen. Wenn du Clown sein willst, dann sei Clown für Christus an der richtigen Stelle. Geh in Kindergottesdienst mit deinem Kostüm und deiner Verkleidung. Bring die Kinder zum Lachen. Da suchen wir gerne noch Leute. Tu es dort, aber auch da auf eine gute, qualifizierte Art und Weise. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten ist. Ich vergesse die richtigen Dinge. Und ich jage auf das Ziel zu. Hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus. Und jetzt kommt der Vers, auf den ich eigentlich hinarbeite die ganze Zeit schon. So viele nun vollkommen sind, lasst uns darauf bedacht sein. Das ist unter uns gesagt eigentlich ein bisschen eine eigenartige Übersetzung. Ich sage euch mal ein paar von den Worten, die da stehen. Da steht in ungefähr das, wozu wir gelangt sind. Der Punkt, der Ort, wo wir angekommen sind. Zudem, und jetzt kommen da solche Worte vor wie das griechische Wort Kanon. Es gibt es übrigens ja auch im Deutschen. Wir sprechen zum Beispiel vom Kanon der Bibel. Was ist der Kanon der Bibel? Das sind die 66 Bücher, von denen der Heilige Geist wollte, dass sie in diesem Ganzen zusammengefasst werden. Das griechische Wort Kanon beschreibt unter anderem eine Art Rohrstab oder ein Rohrgeflecht, zum Beispiel ein Korb. Es kann so etwas sein wie ein Korb, es kann aber auch einfach ein Stab, ein Maßstab sein, etwas, wonach gemessen wird. Ein gerader Maßstab. Dann haben wir dort das Wort, das griechische Wort Stoicheo oder so in der Art. Das ist abgeleitet von einem Substantiv, das bedeutet so etwas wie eine aufsteigende Reihe, eine Schlachtreihe. Das heißt, in Reih und Glied marschieren. Man redet zum Beispiel umgangssprachlich davon, dass Soldaten in einer Linie marschieren. Dieses Wort kommt da drin vor. Und abgeleitet davon, sich in einer Art und Weise, in einer bestimmten Art und Weise zu verhalten, sich an einem bestimmten Maßstab zu orientieren, sein Leben auf eine bestimmte Art zu führen oder sich an bestimmte Personen und so wie sie Dinge tun, zu halten. Und dann kommt noch das Wort phroneo drin vor. Das ist das Verb zu dem Wort Verstand, zu dem Wort unser Denken, unser Verstand, das, was Gott uns hier in Form, in materialisierter Form eines Gehirns gegeben hat. Und das bedeutet gesinnt sein. Und gesinnt sein bedeutet, man hat immer den Blick in eine bestimmte Richtung. Man hat seine Gedanken auf etwas Bestimmtes ausgerichtet und schaut nicht weg, auch wenn hier oder dort oder an der anderen Seite gerade irgendwas anderes passiert. Man ist in seinen Gedanken auf etwas Bestimmtes fixiert. Und jetzt setze ich euch das mal ein bisschen anders zusammen. Jedoch in welches wir hineingelangt sind oder dorthin, dort wo wir angekommen sind, zu dem Maßstab, zu dem Kanon, zu dem wir gekommen sind, dem wollen wir folgen. Lasst uns dem nachfolgen. Lasst uns in dieser Linie marschieren. Lasst uns dem nachgehen. Und auf genau dasselbe ausgerichtet sein. Da steht wirklich, lasst uns an dieser Linie lang marschieren, wie eine Schlachtreihe. Und hinterher noch, und lasst uns auf das ausgerichtet sein. Wenn du zum Beispiel Soldaten anschaust, Soldaten stehen so in einer Reihe, aber sie sind nicht auf die Reihe ausgerichtet, sondern sie sind auf den Feind ausgerichtet. Warum? Weil es ihr Ziel ist, den Feind zu zerstören. Wenn es ihr Ziel wäre, einen bestimmten Ort zu erreichen, dann wären sie auf das Ziel ausgerichtet und würden sich dorthin in Bewegung setzen. Und genau das ist das Bild, genau das ist das, was da steht. Und wie setzen wir das jetzt mit dem anderen zusammen? Wenn du zu der Erkenntnis gekommen bist, dieses und jenes sind die Dinge, die gehören in die Kategorie, das will ich vergessen, dann gib nicht auf, das zu vergessen. Wenn du zu dieser Erkenntnis gekommen bist, dass es gut ist, diese oder jene Verletzung, diese oder jene Information, vor allem dieses oder jenes Geschwätz, negatives Reden, Vorfälle, die du sowieso nicht beurteilen kannst und auch nicht beurteilen sollst, weil nur einer der Richter ist und weil es gar nicht in deiner Verantwortung liegt und weil du gar nicht alle Informationen hast. Wenn du dazu gelangt bist, dass es in die Rubrik Geschwätz gehört, wenn du dazu gelangt bist, dass es dir sowieso nicht dient, dass es dich eigentlich gar nichts angeht und nichts für deine Auferbauung tut, dann marschiere entlang deiner Linie und lass es links liegen. Würdest du ein paar alte Turnschuhe, die aus der Mülltonne oder aus irgendeinem Müllsack von jemand schon rausstinken, würdest du die anfassen und wieder rausnehmen? Nur einfach, weil vielleicht irgendjemand gesagt hat, da sind ein paar alte Turnschuhe drin und das sind die Turnschuhe von dem und dem großen, was weiß ich, die Turnschuhe von Roger Federer oder, ja, würdest du dann hingehen und die wieder rausholen? Also, verstehe mich nicht falsch, es würde mich herzlich wenig interessieren, wem die Turnschuhe sind, weil was bringt das für meinen Lauf, diese Turnschuhe zu haben? Ich bin nicht mal sicher, ob du die wirklich zu Geld machen kannst, weil du kannst ja gar nicht beweisen, dass das seine sind. Du müsstest erst eine Fußschweißanalyse vornehmen lassen oder irgend sowas. Versteht ihr, das meiste, was wir an Geschwätz aufnehmen und was uns abhält davon, das meiste an Informationen, und der Manfred und ich, wir sind immer wieder, ich sag's euch ganz ehrlich, ich bin immer wieder überrascht, was Leute über uns, über mich oder über Manfred zu wissen meinen. Was Leute erzählen über uns, was nicht nur nicht stimmt, sondern auch noch völlig lächerlich ist. Da fällt mir noch eine Geschichte ein. Als ich auf der Jüngerschaftsschule war, während dieser Zeit, kriegte ich einen Brief von meiner Gemeinde, ob ich meine Wohnung ich hatte eine Untermieterin, aber es war eine Vierzimmerwohnung, ob da eine Missionarin aus Schweden in meiner Wohnung wohnen dürfte. Und dann habe ich gesagt, kein Problem, ich bin ja nicht da, wenn ihr einfach euch kümmert und so weiter, ist überhaupt kein Problem. Und ich kam nach 4 Monaten wieder und in der Küche hing ein riesiges Netz mit lauter knallharten, steinharten Brotstücken. Und dann hab ich die Frau gefragt, du, was ist denn das oder wofür ist denn das? Und dann hat sie mit ihrem schönen, witzigen, schwedischen Akzent zu mir gesagt, ja, weißt du, Die Leute haben mir gesagt, Katharina sammelt altes Brot. Du kannst das alte Brot, das darfst du nicht wegschmeißen. Du musst das aufheben. Katharina braucht das. Und ich habe davor gestanden, ich habe nur herzlich und schallend gelacht. Es kann schon möglich sein, dass ich irgendwo mal gesagt habe, dass ich kein Freund davon bin, dass man Lebensmittel wegschmeißt, weil ich auch weiß, wie es ist, wenn man nicht genügend Geld hat, um sich neue zu kaufen. Vielleicht habe ich auch mal gesagt, dass ich ein Brot auch noch esse, wenn es 2 Tage alt ist, wenn es noch einigermaßen anständig ist oder dass man es im Toaster noch aufbacken kann. Ich weiß es nicht, aber irgendwie ist dieses Gerücht zustande gekommen. Ich meine, wenn mir jemand erzählen würde, jemand sammelt altes, hartes Brot, ich würde erstens fragen, hat der Karnickel? Oder irgendwelche Tiere, denen er das verfüttert? Und zweitens, wenn das nicht spätestens innerhalb von einer Woche abgeholt ist, würde das bei mir auch in den Abfall fliegen. Versteht ihr? Ich meine, Entschuldigung, also selbst ein Schwein frisst kein steinhartes Brot mehr, außer du weichst es ihm wieder ein. Manchmal muss man einfach den Mut haben und die Kühnheit haben, zu jemandem zu sagen, du bist frei zu glauben und zu erzählen, was du möchtest. Aber erlaub mir bitte einfach, dass ich es nicht glaube. Das hört sich jetzt alles so lustig an. Ich habe extra dieses Beispiel genommen, weil ich natürlich niemandem zu nahe treten möchte. Ihr wisst besser als wir, was euch schon alles über uns erzählt worden ist. Ihr wisst besser als wir, welche Gerüchte alle verbreitet worden sind. Und soll ich euch sagen, was zwei der häufigsten Gerüchte, die euch davon abhalten, das Gute zu empfangen sind? Das eine ist, Pastor Manfred und Pastorin Katharina kann ich nicht fragen, weil die haben keine Zeit. Die sind viel zu viel beschäftigt. Wenn du Gemeindemitglied bist, dann ist es unser Job, für dich Zeit zu haben. Das ist unser Dienst. Das ist, was der Herr von uns erwartet. Was glaubt ihr denn, wie ernsthaft wir unsere Aufgaben nehmen? Und das Zweite ist, du wirst es nie rausfinden, wenn du mich nicht anrufst und fragst, ob ich Zeit habe. Vielleicht hast du gerade einen Notfall, vielleicht geht es dir gerade ganz schlecht, aber du denkst, nein, ach, die haben schon so viel. Und nach dem Gottesdienst konnte ich wieder nicht mit ihnen reden. Wisst ihr, wofür wir ein Telefon haben? Dass ihr zu einem Zeitpunkt anrufen könnt und nicht nach dem Gottesdienst vielleicht eine Stunde oder weiß ich wie lange warten müsst, wenn ihr irgendeine Information braucht. Wenn jemand uns finden will, ich sag euch, wir lassen uns gerne finden. Und es gibt einen Unterschied zwischen dem, dass du mal ein Problem hast und anrufst und wir uns Zeit nehmen und für dich beten und je nachdem, wie dringend das ist, am gleichen Tag noch. Oder dem, dass du jeden Tag anrufst, weil du jeden Tag ein Problem hast und jeden Tag mit demselben Problem anrufst und es vielleicht dran ist, dann einfach mal zu sagen, hör zu, nimm deine Bibel, sag, das ist meine Bibel, ich bin fähig, die Antwort zu finden. Das Wort Gottes dient auch mir und ich kann es verstehen und umsetzen. Und dann tust du das. Und wir haben so viel Weisheit und so viel Kühnheit, das gehört zur pastoralen Ausrüstung, das eine vom anderen zu unterscheiden und das dann auch mitzuteilen. Sei auch dann nicht verletzt, wenn wir sagen, du, ich glaube, es ist dran, dass du selbst mal das Wort Gottes jetzt nimmst. Es ist dran, dass du selbst mal eine Verheißung rausfindest. Soll ich euch sagen, wer die Leute sind, die euch am meisten voranbringen? Das sind die Leute, die den Finger auf die Stellen legen, wo irgendwas noch nicht gut ist. Ist vielleicht ein bisschen unangenehm für den Moment, aber die Leute helfen dir am allermeisten weiter, wenn sie dann noch mit dem Wort Gottes auf eine gute Art und Weise dir sagen können, wie du da rauskommen kannst. Ich meine jetzt nicht die, die dir sagen, was weiß ich, oh Manfred. Die meine ich jetzt nicht, sondern ich meine die, die dir mit dem Wort Gottes helfen. Und das Zweite, was dich davon abhalten kann, das Beste vom Herrn zu empfangen ist, dass du sagst, ja, wenn ich bei denen anrufe, ich ja doch nur wieder eine Bibelstelle um die Ohren geschmissen. Ich möchte aber doch mal, dass jemand mich tröstet. Gerade jetzt könnte ich doch jemanden brauchen, der mich mal in den Arm nimmt. Soll ich dir was sagen? Wenn du verheiratet bist, ist das der Job von deinem Partner. Wenn du nicht verheiratet bist, wenn du Single bist, ist das der Job für deinen besten Freund oder beste Freundin, jeweils das gleiche Geschlecht. Dich einfach mal in den Arm zu nehmen. Oder deine Eltern. Je nachdem, wie die Beziehung ist. Aber es ist nicht die Aufgabe der Pastoren, die Gemeinde ständig zu umarmen. Liebe Leute, natürlich. Und wisst ihr was? Der Heilige Geist hat mich schon so geführt. Ihr habt es vielleicht auch schon gesehen, vielleicht sogar schon erlebt, der ein oder andere. Manchmal stehen wir hier vorne und wir beten für Leute. Und der Heilige Geist sagt mir, nimm die Person jetzt in den Arm. Weil er weiß, dass die Person vielleicht niemand hat und jetzt das braucht. Aber dann kommt es von ihm. Amen.
Aber wenn du wirklich Rat willst, wenn du wirklich Veränderung willst, scheu dich nicht zu fragen. Scheu dich nicht, uns anzurufen. Nachdem du alles, was du vom Heiligen Geist schon selber weißt, umgesetzt hast. Zuerst machst du mal, was hier steht. Zu dem, wozu du gelangt bist. An das halte dich auch. Die Reihe, die Marschreihe, die Reihe von Soldaten, da, wo der Heilige Geist möglicherweise durch deinen Pastor dich hingestellt hat, da marschiere und nicht dumm mit Augen zu. Okay, der Pastor hat gesagt, marschieren, ich marschiere, ich marschiere, ich marschiere, ich marschiere. Au! Nein, sondern du hast die Augen geradeaus, du bist auf dein Ziel ausgerichtet. So, der Pastor hat mir gesagt, ich soll entlang der Bibelstellen marschieren, die über die Liebe Gottes sind. Jetzt marschiere ich entlang der Bibelstellen. Und dann fängst du an, wo sind Bibelstellen über die Liebe Gottes? Ich glaube, er hat noch was vom Johannesevangelium gesagt und die Johannesbriefe. Und dann nimmst du dir einen farbigen Stift und streichst in deiner Bibel alle Stellen an, wo die Liebe Gottes vorkommt. Und wenn du in deiner Bibel nicht unterstreichen kannst, weil es eine 300 Franken Leder, Goldschnitt, Sonderausgabe ist, dann kauf dir für 27 Franken eine einfache Bibel, Elberfelder oder irgendwas und unterstreiche dort. Aber unterstreiche, sodass du jedes Mal, wenn du deine Bibel aufschlägst und ein Problem hast mit der Liebe Gottes, sofort 5 rote Bibelstellen findest. Du schlägst auf bei Johannes und liest sofort. Du musst nicht wieder bei Kapitel 1 anfangen und dich durcharbeiten bis zu Kapitel 15, wo du mal eine Stelle gefunden hast, die du jetzt schon offenbart bekommen hast. Es fängt mit Johannes 1 schon an. Ja, schon im Anfang war das Wort, steckt voller Liebe. Da ist so viel Liebe drin. Aber vielleicht kannst du es noch nicht rausfinden im Moment. Vielleicht verstehst du noch nicht, wie groß Gottes Liebe ist, dass er so leicht gemacht hat, dass er das Wesentliche, die Autorität, das, was wirklich wichtig ist, über Worte macht. Weißt du, wie viel Liebe da drin ist? Stell dir mal vor, du müsstest gut turnen können, damit du irgendwas im Reich Gottes bewegen kannst. Da wäre ich nicht hier, wo ich jetzt bin. Stell dir mal vor, du müsstest studiert sein. Stell dir mal vor, du müsstest Professor, Professor, Doktor, Doktor, Doktor sein. Nein, es reicht, die richtigen Worte zu sprechen. Wenn du das verstehst, wie einfach Gott das gemacht hat. Du fühlst dich geliebt. Und so fängt es im ersten Kapitel von Johannes schon so an. Und es geht weiter. Du kannst überall in der ganzen Bibel, sogar in den Geschlechtsregistern, findest du die Liebe Gottes. Wie findest du die da? Schau dir an, im Geschlechtsregister von Jesus taucht die Hure Rahab auf. Möchtest du in deinem Geschlechtsregister eine Hure haben? Also ich sage euch was, wenn ich eine hätte, wenn mich sowas interessieren würde und ich hätte eine drin, ich weiß nicht, ob ich die vielleicht rausnehmen würde, einfach hinschreiben würde, unbekannt, ungenannt oder wie auch immer. Versteht ihr, wie viel Liebe dahinter ist, dass Gott so eine Frau annimmt? Dann müsstest du sofort verstehen, ja, ich war ja nicht mal das. Ja, deswegen nimmt Gott dich ja umso leichter an. Aber nicht, dass du denkst, er hat mit irgendjemand irgendein Problem. Seine Liebe ist so groß. Was ist das Problem? Dass du zu früh aufgibst. Du schaust in die Bibel, du findest nicht sofort die richtige Verheißung. Ah, ja, ich weiß, immer nur Bibelverse, ich verstehe es halt nicht. Ich bin eben nicht so gebildet wie ihr. Ich kenne mich nicht so aus mit der Bibel. Ich kenne mich nicht so aus mit dem Wort Gottes. Meine Gefühle sind größer als die von anderen. Mir geht es schlechter als den anderen. Ich habe es schwerer als die anderen. Ihr wisst ja gar nicht, wie sehr ich leide. Nein, halte dich zu dem, was du weißt. Woher kenne ich dieses Denken? Jahrelang habe ich das kultiviert. Jahrelang wusste ich, ich bin der Schwierigste. Bis mal jemand zu mir gesagt hat, soll ich dir mal was sagen? Du kannst gar nicht schwierig genug sein für Gott. Gott lacht sogar über die schwierigsten Fälle. Nimmt im Psalm 2, seine Feinde rotten sich zusammen. Die härteste Situation, die du dir denken kannst. Die Mächtigen, die wirklich was zu sagen haben, rotten sich gegen ihn zusammen. Die wollen ihn und seinen Gesalbten ausrotten, töten, vom Thron stürzen. Was macht er? Sitzt auf dem Thron und lacht. Meinst du wirklich, dass du mit dem bisschen charakterlichen Problem, mit dem bisschen an Herausforderung und wenn du die größten Süchte hast, es ist immer noch ein kleines bisschen in den Augen Gottes. Die Frage ist nicht, kann Gott? Die Frage ist, willst du? Willst du so lange dranbleiben? Willst du so lange immer wieder in die Spur zurückkommen, immer wieder an deine Schlachtreihe, an deinen Platz zurückkommen, auch wenn du aufgegeben hast, auch wenn du dich hingesetzt hast und gesagt hast, sollen die anderen weiterlaufen, ich mache nicht mehr weiter, für mich ist fertig, so. Willst du jedes Mal wieder bereit sein, aufzustehen und deinen Platz wieder einnehmen und weitergehen? Soll ich dir sagen, was mit dir passiert? Du hast gesegnet und gesegnet und gesegneter und noch mehr gesegnet und noch mehr gesegnet und noch mehr gesegnet und noch mehr gesegnet. Die Leute, die sich am wenigsten abhalten lassen, die am wenigsten aufgeben, in Bezug auf das Wort Gottes, in Bezug auf den Maßstab, auf den Kanon, zu dem sie gelangt sind. Das sind die, die am meisten gesegnet sind. Es läuft gerade bei Kenneth Copeland, Believer's Voice, diese Fernsehsendung, da gibt es eben Sondersendungen in dieser Woche über 40, sie sind ja dieses Jahr 40 Jahre im Dienst, und da sprechen ihre drei Kinder. Und die erzählen so verschiedene Geschichten aus dem Leben ihrer Eltern. Und sie erzählen, wie viele Situationen es gab, wo Kenneth Copeland dran war, aufzugeben. Und manchmal bin ich so überrascht. Ich bin manchmal so überrascht, wie gleich die Situationen sind. Und eine Geschichte, die er auch erzählt hat, wo er das erste Mal darüber gehört hat, über Saat und Ernte, Saat und Ernte. Und dann wollte er was geben. Und er hatte nichts zu geben. Alles, was er hatte, war ein wertvoller Kugelschreiber. Es war das Einzige, was er hatte. Aber er hat verstanden, ich will was geben und ich muss säen. Also hat er diesen Kugelschreiber genommen und hat ihn in das Kuvert reingetan, hat gewartet, bis die Ordner kommen mit den Körben und hat gesagt, Herr, das ist, was ich habe und ich gebe dir das jetzt einfach. Ich habe kein Geld zum Geben, also gebe ich dir das. Und was ist passiert? Auf einmal tippt ihm eine Frau auf den Rücken und gibt ihm $10 und sagt, der Herr hat mir gesagt, Ihnen das zu geben. Und sofort wusste er, preis dem Herrn, hat das Kuvert wieder aufgemacht, seinen Kugelschreiber rausgenommen, die $10 rein und noch bevor der Ordner mit dem Korb vorbeikam, Gott ist ein Gott von gutem Timing. Noch bevor der Ordner vorbeikam, hatte er die Sache erledigt und konnte das geben, das Geld. Und es ist hundertfach zu ihm zurückgekehrt. Und es hat mich daran erinnert, auf der Bibelschule, ich kann mich noch genau erinnern, wie der Manfred ein paar Schuhe, wir waren einkaufen, hat ein paar Schuhe gekauft. Und wie es manchmal so ist, es wurden nicht wirklich seine. Und die meisten von euch kennen ja dieses Phänomen. Es waren aber gute, teure Schuhe. Also finde jemand, der die richtige Schuhgröße hat, so ein paar Schuhe brauchen kann und sich darüber freut. Ist in der Bibelschule relativ einfach, da musst du nur nach der Schuhgröße schauen. Die meisten freuen sich über teure neue Schuhe, weil sie sich das in der Zeit eben nicht leisten können. Und wir haben jemanden gefunden. Er hätte sehen sollen, wie der junge Mann sich über diese Schuhe gefreut hat. Einige Jahre später geht der Manfred in eine andere Gemeinde. Ich weiß nicht, warst du zum Predigen dort in der Zoo? Was kriegt er geschenkt? Ein paar nagelneue Schuhe, preislich in etwa doppelt so teuer. Also schon richtig in der guten Preisklasse. Dreimal. Die anderen waren schon in der Preisklasse über 100 Franken. Einfach, dass ihr eine Relation kriegt. Es waren keine, weiß ich, Dosenbach 29,90 Schuhe. Ja, schon die gesäten nicht. Wisst ihr, der Herr vergisst nichts. Und der Herr vergisst dich nicht. Die Frage ist, vergisst du sein Wort? Wem glaubst du? Glaubst du den Geschichten, die du hörst, über Leute, die geglaubt haben und geglaubt und gebetet und trotzdem gestorben sind und trotzdem arm waren und trotzdem? Wisst ihr, ich bin nicht da zu beurteilen, was andere falsch machen. Das ist auch nicht meine Aufgabe. Ich bin dazu da, in der Marschreihe zu marschieren und zu laufen, wo der Herr mich hingestellt hat. Und manchmal sind die Reihen sehr dünn und du weißt, eigentlich sind da mal 100 mit dir in einer Reihe aufgestellt worden. Und manchmal siehst du noch ganz am Ende einlaufen und ganz am anderen Ende vielleicht irgendwo noch ein und alle anderen sitzen irgendwo oder, aber es ist nicht meine Aufgabe. Ja, die anderen machen das ja auch nicht. Der kommt ja auch Sonntag zum Gottesdienst zu spät. Da macht es ja auch nichts, wenn ich zu spät komme. Der rennt ja auch mit dem Kaugummi rum und wo orientierst du dich? Wo schaust du hin? Ist das der Kanon, der Maßstab, zu dem du gelangt bist? Spielt keine Rolle, wie ich in die Gegenwart Gottes komme. Wisst ihr, wenn das Neubekehrte machen, das ist völlig normal. Ich sage euch was, ich habe überhaupt kein Problem. Wenn jetzt hier einer reinkommen würde, mit einer Irokesenfrisur, mit Ketten und Piercings und Tattoos von oben bis unten, ja, und sich in die letzte Reihe oder, weiß ich, in die dritte Reihe setzen würde, es gibt einige. Erinnerst du dich noch, Jerome, als der Jan das erste Mal da war, an der Vordergasse, der Jerome einen ganzen Schwung von Leuten von der Gasse mitgebracht. Soll ich euch was sagen? Einige von den Leuten, die grüßen mich heute noch auf der Straße, auch wenn sie nicht mehr in die Gemeinde kommen. Manchmal weiß ich gar nicht, heute auf dem Bahnhof auch, mich ein junger Mann gegrüßt. Der kam mit dem Skateboard. Ich wusste gar nicht, dass ich so jemanden kenne. Ist ein junger Mann an mir vorbeigefahren, strahlt mich an und sagt, hallo zusammen. Ich war mit dem Jeremy unterwegs. Sagt der Jeremy zu mir, woher kennst du den? Habe ich gesagt, das frage ich mich auch gerade. Ja, versteht ihr, das ist, Das spielt keine Rolle, wie jemand aussieht, wenn er neu in die Gemeinde kommt. Aber wenn du schon 5 Jahre Christ bist und nur weil du vielleicht in einem gläubigen Elternhaus aufgewachsen bist und noch nie eine Irokesenfrisur hattest und noch keine Piercings hast und meinst, du musst jetzt mal deine wilde weltliche Phase ausleben, dann musst du dich fragen, will ich das wirklich? Ist das der Kanon? Ist das der Maßstab, nach dem ich leben möchte? Möchte ich das? Möchte ich diese seelischen Schmerzen haben, die so jemand hat, der sich so zurichtet? Anders kann man das ja gar nicht nennen. Möchte ich dieses innerliche Leiden wirklich haben? Und ansonsten ist das auch gar nicht überzeugend, wenn du so ankommst. Ganz abgesehen davon. Möchte ich mich wirklich mit jemandem vergleichen, der sich gestern oder vorgestern bekehrt hat? Oder bin ich bereit, Verantwortung zu übernehmen, dass ich seit 15 Jahren gläubig bin, dass ich seit 5 Jahren in der Glaubensgemeinde bin und eigentlich immer noch Mühe habe, meinen Zehnten zu geben? Und eigentlich immer noch Mühe habe, wenn da so ein kleiner Schnupfen vorbeigeflogen kommt, mal aufzustehen und zu sagen, so im Namen Jesu, dieser Schnupfen wird mich von nichts abhalten. Ich laufe meinen Lauf heute. Das ist eine Entscheidung. Und du kommst weiter, indem du weiterläufst. Einfach nicht aufgeben. Einfach weiterlaufen, weiterlaufen, weiterlaufen. Einen letzten Punkt. Das ist ganz wichtig in dem Ganzen. Jeder Mensch hat eine bestimmte Prägung. Die Prägung kannst du dir vorstellen wie eine Sonnenbrille. Es gibt Leute, die haben rosa Gläser an ihrer Sonnenbrille. Es gibt Leute, die haben grüne, es gibt graue, es gibt braune. Es gibt welche, die von oben nach unten oder von unten nach oben an Intensität oder an Dunkelheit zunehmen. Es gibt welche, die haben eingeschliffene Stärken drin. Es gibt die verschiedensten Sonnenbrillen. Und mit jeder siehst du anders. Du kannst dich auf den Frohen Wagplatz stellen und kannst dir diese Brunnenfigur dort anschauen. Und kannst bei vielen eine Sonnenbrille nach der anderen durchprobieren mit verschiedenen Gläsern. Und ich sage dir, dieselbe Sache, derselbe Brunnen, dieselbe Figur wird jedes Mal etwas anders aussehen. Ich weiß nicht, wenn ihr das schon mal gemacht habt. Wir haben da schon Sonnenbrillen gekauft, deswegen weiß ich das. Das ist so. Und so sind wir Menschen auch. Jeder von uns sieht und hört und erlebt die Dinge durch eine bestimmte Brille. Es kann aber sein, dass der Herr schon lange gesagt hat, für dich ist es schon lange dran, die schwarze Brille abzusetzen. Für dich sind viel hellere Gläser dran. Du siehst alles in deinem Leben so depressiv und so negativ, weil du dich immer noch weigerst, die Sonnenbrille abzusetzen und eine mit helleren Gläsern aufzusetzen oder vielleicht einfach mal gar keine aufzusetzen. Mal die Wahrheit anzuschauen, wie die Sonne wirklich scheint und wie diese Figur wirklich aussieht, siehst du nämlich nur, wenn du gar keine Sonnenbrille aufhast. Alles andere ist Verzerrung. Und nur wenn du so anschaust, und das ist das Wort Gottes, nur wenn du es in Wahrheit durch den Spiegel des Wortes anschaust, sind die Dinge richtig und ehrlich. Und jetzt ist die Frage, bist du bereit, deine Brille abzusetzen? Etwas, was dich vom Segen abhalten kann, sind all die vielen Missverständnisse, die daher kommen, dass man nicht zuhört, nicht richtig zuhört, meint, man hat alles gehört und hat nur die Hälfte mitgekriegt. Und ich sag dir was, du wirst nie, nie, nie alles hören in einer einstündigen Predigt. Nie. Nicht beim ersten Mal. Das ist einer der Gründe, warum wir sagen, kauft euch die CDs. Meine wirklich guten CDs. Ich bin so dankbar, dass es CDs gibt. Bei den Kassetten ist es eben so, dass meistens nach einer Weile, wenn man die so 30, 40 Mal gehört hat, fangen die Bänder an zu leiern. Dann bleiben sie irgendwann hängen und irgendwann gehen sie kaputt. Aber eine CD, du kannst sie so oft hören. Und tu das. Gerade das, die Predigten, die dir am meisten auf den Füßen gestanden haben. Nicht die, wo du gesagt hast, preis dem Herrn, Amen. Sag das, Pastor, ich kenne 5 Leute, die das betrifft. Jawohl. Sondern die Predigten, wo du sagst, also bitte, Entschuldigung, Pastor, das geht dich jetzt gar nichts an. Ich kann machen, was ich will. Die kauf dir und hör sie. Wieder und wieder. Und nicht einfach so nebenbei, ja, die läuft im einen Zimmer und im anderen Zimmer hast du noch ein bisschen Musik an oder machst irgendwas oder machst ein Computerspiel dabei und hörst nebenbei noch eine Predigt. Dann hörst du nichts. Du nimmst es nicht auf. Aber wenn du dich hinsetzt mit deiner Bibel und die Dinge nochmal durchstudierst, wenn du nicht weißt, was du in deiner stillen Zeit machen sollst, nimm eine Predigt-CD, die gehen meistens zwischen 45 und 70 Minuten, je nachdem, wie viel Zeit du investieren willst, mach sie an, und los geht's. Ja, und vielleicht nimmst du dir was zu schreiben und deine Bibel dazu und dann studierst du das durch, Stück für Stück für Stück. Und hab keine Angst davor, dieselbe Predigt 3-mal, 4-mal, 5-mal zu hören. Ich garantiere dir, wenn das Wort Gottes in Verbindung mit dem Heiligen Geist gelehrt wird,
Und davon gehe ich aus. Weil wenn ich davon nicht ausgehen würde und nicht vertrauen würde, dass der Heilige Geist das segnet, was ich mache, würde ich es nicht machen. Weil dann hätte ich nichts zu sagen. Aber ich weiß, er segnet. Und dann kannst du immer wieder neue Dinge hören. Es gibt CDs, die habe ich schon 10, 15 Mal gehört. Und dann kommt plötzlich eine Stelle und ich denke, boah, war das schon immer da drauf? Das ist die Qualität des Wortes Gottes mit dem Heiligen Geist. Weil du wächst und manche Sachen willst du vielleicht jetzt noch gar nicht hören. Bist du bereit in Missverständnissen, wenn Dinge dir gegen den Strich gehen, wenn du merkst, es wird unangenehm für dich, auch dann weiter dran zu bleiben und nicht aufgeben, von elementaren Grundwahrheiten nicht abzugehen. Gott ist gut. Gott ist so gut, dass er mich in diese Gemeinde geführt hat. Der liebt mich so sehr. Warum sollte der dir einen Pastor geben, der dich ins Unglück jagt? Warum sollte der dir einen Pastor und Leiter vor die Nase setzen, der dich in den Ruin treibt, mit dessen Rat du schlecht fährst? Warum sollte er das tun? Warum sollte er dich nicht bewahren, wenn denn dein Pastor wirklich mal was Falsches sagt, weil er ein Mensch ist? Oder die Frau vom Pastor. Warum sollte er dich nicht daran erinnern und sagen, weißt du was, das war jetzt die Lektion, wo du lernen sollst, selber im Wort Gottes nachzuschauen. Niemand ist unfehlbar, vor allem, wenn die Dinge außerhalb der Predigt sind. Wisst ihr, ich sage vieles. Und nicht alles ist Wort Gottes inspiriert vom Heiligen Geist. Nicht alles sollst du sofort tun. Und dann gibt es auch noch die Geschichte. Manchmal sage ich was, vielleicht zur Barbara. Und das ist inspiriert vom Heiligen Geist, um in ihr Herz anzukommen. Und wenn dann die Dodo daneben steht und dasselbe hört und dasselbe tut, kann es für sie völlig falsch sein. Und auch das ist etwas, was wir aus dem Natürlichen heraus sehr gerne mal machen. Warum? Um es ins Extrem zu ziehen, um einen Grund zu finden, warum wir es dann doch nicht machen. Aber da sind wir wieder bei der Unmündigkeit. Im Epheser kannst du nachlesen. Da sind wir jetzt gar nicht mehr dazu gekommen. Epheser 4, Vers 11 bis 14. Da kannst du lesen, dass Jesus in den Himmel gegangen ist. Nein, zuerst ist er hinabgestiegen und dann ist er hinaufgefahren. Und dann hat er den Heiligen Geist runtergeschickt mit Gaben. Der erste Ausguss dieser Gaben ist der fünffältige Dienst für die Gemeinde. Da ist genau beschrieben, welche Gaben er gegeben hat. Wofür ist der fünffältige Dienst? Wofür ist der Pastor da? Für die Heiligen, für die Ausrüstung der Heiligen zum Dienst. Preis dem Herrn, kannst du alles darin lesen. Und dann geht's weiter, Vers 14 will ich euch noch vorlesen. Warum haben wir die Gaben bekommen? Damit wir nicht mehr unmündige Kinder, Unerwachsene, noch nicht reife sind, umhergeworfen und herumgetrieben von jedem Wind der Lehre. Ja, aber ich war jetzt da in dem Gottesdienst und da haben sie das und das gesagt. Das ist vielleicht doch was anderes. Nein, damit du nicht hin und her getrieben bist, sondern dass du vielleicht aus dem anderen Gottesdienst rausgehst und sagst, Herr, vergib mir, ich weiß, ich hätte gar nicht hierher gehen sollen. Das kann passieren. Das kann passieren. Dass du vielleicht den Heiligen Geist überhört hast, als er dir gesagt hat, weißt du, geh dort nicht hin, es wird dich nur in Verwirrung bringen, was du dort hörst. Ich rede jetzt zu denen, die in diese Gemeinde gehören und die diese Art vom Wort Gottes kennen und lieben und schätzen. Du kannst nicht in jede beliebige andere Gemeinde gehen und dich wohlfühlen. Damit du nicht hin und her getrieben wirst, umhergeworfen, durch jeden Wind der Lehre, aber durch was noch? Durch die Spielerei der Menschen. Auch das gibt's viel im Leib Christi. Spielerei von Menschen. Durch die Schlauheit, mit der sie dich zum Irrtum verführen. Das war übrigens die Schlachterübersetzung. Wisst ihr, der Teufel ist schlau und er benutzt Menschen, um dich zum Irrtum zu verführen. In den seltensten Fällen wären der Manfred und ich jemanden, der uns sagt, ich gehe jetzt mal nächsten Sonntag in die und die Gemeinde oder ich will mal dort und dort schauen, werden wir sagen, ich würde dir empfehlen, nicht hinzugehen. Vor allem dann nicht, wenn das Leute sind, die nicht in unsere Gemeinde gehören. Manchmal gibt es diesen Fall, dass man das tun muss, wenn Gemeinden sehr extrem sind. Aber meistens halten wir uns sehr zurück. Aber ich will dir was sagen, was die Leute machen, die wirklich gesegnet sind, was die Leute machen, die wirklich ein Stückchen von der Weisheit Gottes ergriffen haben. Die wissen, ich fahre da und dahin und kommen vielleicht und fragen und sagen, kennst du dort vielleicht eine gute Gemeinde? Kannst du uns eine Gemeinde empfehlen? Warum? Weil sie verstanden haben, dass der Pastor eine Gabe ist, die für die Gemeinde gegeben ist, nicht gegen die Gemeinde. Der Pastor will dich nicht zwingen, komm zu uns und fahr gar nicht in Urlaub, komm zu uns. Und wenn du in Italien im Urlaub bist, fliegst du Sonntag schnell hierher. So ein Unsinn. Wer redet dir sowas ein? Der Teufel. Versteht ihr? Was wir machen, was wir privat machen, Manfred und ich,
ist doch nicht Gesetz für die ganze Gemeinde. Nur weil wir euch so lieben, dass wir euch nicht über die Sommerferien alleine lassen möchten. Nur weil wir es so lieben, mit euch Gottesdienst zu feiern und deswegen aus dem Urlaub hierher kommen, heißt das doch nicht, dass ihr das auch alle machen müsst. Gib nicht auf, der Wahrheit nachzujagen. Gib nicht auf, an deinem Platz zu bleiben. Hör auf, zu versuchen, so zu sein, wie Pastor Manfred ist. In den Dingen, wo Gott dich nicht berufen hat, so zu sein. Und in den Dingen, wo er dich berufen hat, zum Beispiel im geistlichen Wandel, ihm nachzufolgen, da tust du es. Das heißt aber nicht, dass du die gleichen Anzüge anziehen musst. Aber du darfst in Menschen, mit Menschen genauso in Liebe wandeln. Du darfst genauso anfangen, das Wort Gottes zu lieben wie er und umzusetzen in deinem Leben, wie er das tut. Dazu bist du frei und das solltest du niemals aufgeben. Und wenn du zu der Wahrheit gelangt bist, dass dein Pastor und seine Frau dich lieben und für dich sind und auf deiner Seite stehen, wenn du irgendwann dich erinnern kannst in der Zeit, die du uns kennst zum Beispiel, dass du zu dieser Wahrheit gelangt bist, dann halte die fest, weil kaum eine Wahrheit in der Gemeinde will der Teufel so rauben. Und da ist es so hinterher. Warum? Weil er weiß, stell dir mal die Horrorvision des Teufels vor euch. Ich sage euch jetzt zum Abschluss noch, das Horrorbild des Teufels. Auf der einen Seite steht der Teufel mit seinem Paar Dämonen, weil so viel hat er nicht. Er hat nur ein Drittel, zwei Drittel sind auf der anderen Seite. Ja, zwei Drittel sind auf unserer Seite. Egal wie viele Menschen verteilt sind. Und stell dir mal vor, ein Drittel der Dämonen müssen mit der größeren Zahl von Menschen zurechtkommen. Die haben viel mehr zu tun als die Engel. Versteht ihr, wir haben zwei Drittel der Engel auf unserer Seite, die für uns aktiv sind. So, jetzt stell dir das Bild vor. Ich weiß nicht, wie viele von euch den Film Braveheart gesehen haben. Da konnte man manchmal so richtig schöne Schlacht reinsehen. Jetzt stell dir vor, Seite an Seite, Seite an Seite stehen die Gläubigen. Und überall dahinter, dazwischen, rundherum, weil wir haben die Zweidrittelmehrheit, stehen die Engel Gottes, um dich zu bewahren. Und dann fängt das ganze Feld sich an, in Bewegung zu setzen. Da steht der Teufel und seine Dämonen. Und wisst ihr was? Die Bibel sagt uns, was er macht. Wir müssen noch nicht mal die Waffen rausholen. Alles, was wir machen müssen, ist weitergehen. Schritt für Schritt. Nur widerstehen. Stehen bleiben und Schritt für Schritt das Land einnehmen, was uns zusteht. Von Kämpfen steht da nichts. Da steht nicht, kämpft gegen den Teufel und er flieht vor euch. Widersteht dem Teufel. Eine geschlossene Schlachtreihe. Vorneweg die Chefs, vorneweg die Ältesten, die Pastoren und hinterher die Gemeinde in Einheit, in einem, in dem Wissen, ich bin nicht der Pastor, ich muss auch nicht so sein. Ich muss vielleicht nicht mal die gleiche Waffe tragen wie er, weil er hat seine und mir hat der Herr eine andere gegeben. Er hat seine Gaben und ich habe meine. Aber in Einheit und es greift ineinander. Du wirst nicht mal zum Kämpfen kommen, weil der Teufel flieht. Aber das Geheimnis ist in der Einheit. Das ist einer meiner Hauptwünsche, dass wir als Gemeinde in Einheit sind. Nicht, dass jeder dasselbe sagt, dass alle im gleichen Pullover da sitzen. Aber dass wir eine Einheit im Geist haben. Dass wir so eine Armee sind. Da gibt es welche, die sind auf dem Pferd und da gibt es welche, die fahren Kanonen und da gibt es welche, die gehen zu Fuß und da gibt es welche, was weiß ich, vielleicht auch auf dem Töff, ich weiß es nicht. Gibt es welche mit Panzern oder sonst was. Ich weiß nur, ich bin nicht auf dem Töff. Das weiß ich. Also ich habe wahrscheinlich einen Panzer vorne. Preis dem Herrn. Halleluja. Gib nicht auf. Fang an, dich in diesem Bild zu sehen. Und die reifen Gläubigen stehen in den vorderen Reihen. Du musst nicht Angst haben, wenn du ganz neu zum Glauben gekommen bist. Dann bist du hinten gut geschützt von vielen anderen Gläubigen. Und lasst nicht einen einzigen Dämon dazwischen kommen. Die Engel gehen nicht weg von sich aus. Weggehen können nur wir. Amen.